PioQuest – auf der Suche nach dem Glauben. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von TheoQuest, auf der Suche nach dem Glauben. Immer noch sehr spannend und sehr aufregend. Wir haben ein super tolles Thema wieder vorbereitet heute für euch.
Was hast du dir einfallen lassen?
Einfallen lassen habe ich mir ein Wort, das auf den ersten Blick immer sehr schwer aussieht, nämlich die Apokryphen.
Okay, ja.
Aber bevor wir anfangen, über das Thema zu sprechen, stelle ich dich einmal kurz vor, der mir gegenüber sitzt.
Elaine Rudolfi, Theologin und Seelsorgerin. Und mit mir redet
Markus Bartelt, ich bin der Host und Gastgeber von diesem kleinen Podcast. Elaine, jetzt geht's los. Was sind denn das überhaupt, Apokryphen? Ja, das ist, also ich weiß, was es gibt. Es gibt Schriften, die zum Beispiel uns was von der Kindheit Jesu erzählen oder auch Apostelgeschichten.
Nennt man Evangelien, ja.
Die Kindheit Jesu, ja, ist ein Evangelium, ja, gar keine Frage. Aber sie sind ja nicht in den Kanon aufgenommen worden der kirchlich akzeptierten Evangelien und fristen daher ein Dasein als sogenannte Apokryphen.
Okay. Also, du hast schon gleich mit zwei Fachwörtern um dich herum geworfen.
Und wahrscheinlich auch falsch rumgeworfen.
Apokryph, Evangelium und Kanon. Also, Apokryph heißt erstmal nur verborgen. Die Bibel, so wie wir sie jetzt in der Buchhandlung kaufen können, hat ja eine ganz lange Geschichte, wie sie entstanden ist und wie sie zusammengestellt worden ist. Also erstmal hat sie zwei große Teile. Das, was wir Christen das Alte Testament nennen, also die hebräische Bibel, also die Bibel der Jüdinnen und Juden, die hat so drei große Teile und eine wilde Geschichte. Und dann das sogenannte Neue Testament, das insgesamt mehrere Textsorten enthält. Und das, wir nennen sozusagen die einzelnen Schriften in der Bibel immer ein sogenanntes Buch. Das ist manchmal ein bisschen irreführend, weil das sind keine Bücher, wie wir sie im heutigen Sinne haben. Aber wir nennen diese Einzelteile im Alten und im Neuen Testament eben Bücher. Und davon gibt's im Neuen Testament, so wie wir das heute als Katholiken im Laden kaufen können, 27 im Neuen Testament und 39 im Alten Testament. Und dann ist natürlich die Frage, wie kommen die da rein?
Ja.
Und das ist eine ganz spannende Geschichte, weil das viel damit zu tun hat, wem vertraut wurde. Alle Texte, die wir haben, sind erstmal in irgendeiner Form mündlich überliefert worden. Das trifft auf das Alte Testament, auf die jüdische Bibel noch mal viel, viel stärker zu als auf das Neue Testament, weil im Neuen Testament haben wir schon eine Gattung, zum Beispiel eine Literaturgattung, die nennt sich Brief. Und ja, das waren auch echte Briefe. Wir haben aber in der ganz, ganz frühen Zeit des Christentums einfach unterschiedliche Traditionsgemeinschaften, die an unterschiedlichen Orten gelebt haben, ja, und die Erzählung von Jesus Christus unterschiedlich weitergetragen haben. Diese ursprünglichen Materialien haben sich dann, ich nenne das jetzt mal, verdichtet, so wie wir es heute haben. Vier Evangelien, eine Apostelgeschichte, das ist so eine historische Erzählung über die allererste Ausbreitung des Christentums. Dann haben wir eine ganze Latte an unterschiedlichen Briefen. Und dann haben wir noch als letztes Buch im Neuen Testament die sogenannte Offenbarung des Johannes. Das ist eine apokalyptische Schrift, also eine Schrift, die sozusagen vom Ende der Zeit her denkt und schreibt und Dinge beschreibt.
Wer hat das dann festgelegt? Es muss ja wahrscheinlich mal ein Konzil gegeben haben,
nee.
Wo man sagte, das sind die Texte, die jetzt offiziell sind und den Rest nehmen wir nicht, weil literarisch nicht anspruchsvoll. Oder?
Ja, es gibt Kriterien dafür, aber nein, es gab nie ein Konzil dafür, sondern okay. Die Geschichte ist ein bisschen wilder. Also die ersten Hinweis drauf, dass es Textsammlung gibt, den haben wir schon im Neuen Testament, nämlich also im 2. Petrusbrief. Der Verfasser des 2. Petrusbriefes scheint so schon so etwas wie eine Sammlung von Paulusbriefen gekannt zu haben. Also so formuliert er das zumindest. Also es gab immer schon erste Sammlungen und dann die Frage in den einzelnen Traditionsgemeinschaften, was lesen wir? Und für das erste Jahrhundert wissen wir das nicht so wirklich. Und dann ist aber netterweise so ein kleiner Heretiker gekommen, nämlich Markion. Also das ist so die erste richtig, richtig große Krise des sich entwickelnden Christentums. Der stand der Gnosis nahe. Das ist so eine religiös-philosophische Strömung, die parallel zum Christentum groß geworden ist und deren Grundidee ist halt, alles Materielle ist schlecht und alles Geistliche ist gut. dieser Marcion hat das dann auch nochmal so formuliert, also der hatte eine sehr schräge Theorie. Der sagte also, der Gott der hebräischen Bibel, des Alten Testamentes, das ist ein böser und rachsüchtiger Gott. Und dann gibt es einen ganz anderen Gott, das ist der Gott Jesu Christi. Und der hat halt versucht, aus dem Gesamt an Schriften, was es gab, sozusagen eine Bibel zusammenzustellen, die seiner Theologie entsprach. Also da ist nur noch ein gesäubertes Markus-Evangelium und 10 Briefe übrig geblieben. Daraufhin hat aber die größere Gemeinschaft gesagt, nee, das geht nicht. Wir müssen uns jetzt mal drum kümmern, was denn in unserer Gemeinschaft die Schriften sind, die gelesen werden sollen. Da muss man auch wissen, wenn in der Bibel von der Schrift die Rede ist, dann ist immer das die hebräische Bibel gemeint. Also die Bibel, die Jesus kannte. Und der kannte eben noch kein Neues Testament, das gab es da einfach noch nicht. Und erst im 2. Jahrhundert wird das Wort die Schrift für die sich geformt habenden 4 Evangelien benutzt. Und erst noch viel später sozusagen für das, was wir heute als Neues Testament bezeichnen. Relativ fest war das ganze Zeug plus minus um 400. Also es gibt einen Osterfestbrief vom Athanasius von Alexandria aus dem Jahre 367. Der hat jetzt so plus minus genau die Bücher im Neuen Testament, wie wir sie heute auch noch haben. Und das war dann auch für den Osten verbindlich und der Westen hat sich das dann diesen Stiefel sozusagen angezogen. Also da gibt's einen Papst namens Gelasius, dem wird das zugeschrieben. Und dann gibt es eben solche Kanonlisten. Also Kanon heißt ja wortwörtlich Richtschnur, also danach, wonach sich die Gemeinden ausrichten sollen. Aber es ist halt sehr, 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 sehr lange so gewesen, dass es immer so Schriften gab, die mal drin waren und die mal nicht drin waren. Und das hat lokale Besonderheiten, also wo Schriften aus der Zeit, also in derselben Zeit geschrieben oder verschriftlicht, wie auch Sachen, die jetzt im Neuen Testament drin sind, verschriftlicht worden. Also die Dachä oder so oder Barnabasbrief, die sind nicht sehr viel später als das letzte Evangelium verschriftlicht wurde oder so. Aber die waren halt nicht in der großen Community sozusagen gelesen und verbreitet. Aber das ist immer so ein bisschen hin und her gegangen. Und auch die frühmittelalterlichen Bibeln, die hatten natürlich einen fixen Kern, aber die hatten auch poröse Ränder. Und bevor der Buchdruck erfunden wurde, sind Bibeln ja abgeschrieben worden. Und das heißt, im letzten hat dann der Herrscher, der so ein Ding in Auftrag gegeben hat, das Sagen drüber gehabt, was da noch mit reingeheftet wird sozusagen. So nach dem Motto, ich habe die Didache so gerne, lass die uns da mal reinheften. Oder vielleicht auch der Abt oder so. Und wirklich, wirklich festgelegt worden ist das eigentlich für uns Katholiken erst beim Konzil von Trient. Mhm. Also 16. Jahrhundert.
Und zwischendurch gab es noch Luther, der ja die Bibel übersetzt hat. Und der hat, glaube ich, bei der Übersetzung auch noch so einiges als nicht so wichtig erachtet.
Ja, nicht aus dem Neuen Testament, sondern im Alten Testament gibt es deutlich größere Differenzen, also sowohl zwischen evangelischen und römisch-katholischen Christen, als auch zwischen evangelischen und orthodoxen Christen und orthodoxen Christen und römisch-katholischen Christen. Also das hat einfach damit zu tun, dass die Kanongeschichte des Alten Testaments noch weit sozusagen in die Zeit hineingelaufen ist, also nicht wegen der Abfassung, aber wegen der Zusammenstellung, als das Neue Testament auch schon existiert hat. Damals war das Judentum ja schon längst in der Diaspora, das heißt, da war die Verständigung unendlich viel schwieriger, was wo zusammengehört. Das heißt, es gibt so einen ganz großen Fixpunkt, nämlich die griechische Übersetzung der hebräischen Bibel, die sogenannte Septuaginta, die hat schon mal so einen Kanon relativ fest gemacht. Aber es gibt halt immer noch Teile, die manche dazuzählen und manche nicht dazuzählen.
Es sind jetzt ja in der Vergangenheit immer wieder Papyrusrollen gefunden worden, die man dann übersetzt hat, wo man sagt, ach guck, ja, also wie gesagt, das Judas-Evangelium, es gibt auch das Maria Magdalena-Evangelium.
Ja, das sind schon sehr gnostische Schriften.
Ja gut, aber grundsätzlich, also sagt jetzt der Vatikan, lehnen wir einfach grundsätzlich ab, weil gehört nicht in den Kanon rein. Oder sagt man, ja, wir wissen nicht, ob die richtig datiert sind oder ähnliches. Also man könnte ja auch sagen, wenn was Neues gefunden wird, freuen wir uns und nehmen das auf in unsere bisherigen Schriften.
Nee, also das hat es jetzt als Bewegung nicht gegeben. Also wirklich, also ich sage jetzt mal, das, was wir als Heilige Schrift bezeichnen, ist mit Trient im Prinzip festgeklopft. Das hatte mal einen anti-evangelischen, also konfessionell-evangelischen Impetus. Während die ganzen Textfunde, die wir heute machen, helfen uns natürlich zum einen, den Urtext, den wir haben, zu verbessern. Also das ist ja auch nicht so, dass wir einen Text haben, ja, sondern wir haben einen Text in ganz vielen verschiedenen Textvarianten in der Regel. Bei manchen Stellen sind weniger Varianten da, bei manchen sind mehr Varianten da. Und das, was dann letztlich in die Zielsprache, also zum Beispiel nach Deutsch übersetzt wird, ist immer schon die Diskussion einer Variantenvielfalt. Ja, es gibt also gute Regeln dafür, warum manchen Varianten der Vorzug gegeben wird und anderen weniger. Aber jeder Papyrus macht uns sozusagen schlauer. Während, also es ist jetzt in der letzten Zeit nichts gefunden worden, was wirklich, also es sind viele Dinge gefunden worden, die aussortierten Schriften sozusagen nahe sind oder Bruchstücke davon widerspiegeln. Das stimmt, aber es ist jetzt nichts gefunden worden, so nach dem Motto ein fünftes Evangelium, was so nah an dem ist, was die Kirche als Überlieferungsgemeinschaft schon mal akzeptiert hat, dass sie sagen müsste, wir müssen jetzt unsere komplette Überlieferung über den Haufen schmeißen. Also das ist nicht Forschung, sondern Dan Brown.
Ja, da kommt's auch her. Nein, ja. Deiner Meinung nach, sollte man denn die Apokryphen mal gelesen haben? Sollte man sie kennen? Verwässert das ein bisschen das Bild und das Verständnis der Theologie oder ist es eine Bereicherung?
Ich würde es für eine Bereicherung halten. Also es gibt von etlichen wirklich alten, aussortierten Sachen ja auch kritisch Ausgaben und so weiter, also textkritische Ausgaben mit Kommentar und Apparat und so weiter. Man muss sich bei diesen Texten aber im Zweifelsfall ein bisschen schlau machen, wo kommen die denn jetzt her? Also die Frühkirche hat da ganz viel aussortiert, was aus dieser Gnostik oder stark gnostisch beeinflusst war, weil das passt einfach nicht mit dem Topos, dass Gott Mensch wird, also mit der Inkarnation. Das passt da überhaupt nicht zusammen. Also wenn Gott Mensch wird, dann kann das Materielle nicht böse sein. Dann kann das Materielle nicht was sein, was prinzipiell abgeschafft werden müsste oder ähnliches. Deswegen lohnt es sich dann sozusagen, sich ein bisschen sich schlau zu machen, wo kommt denn der Text her, den ich lese? Ne? Also es gibt ja wirklich ganz, ganz nahe Texte wie Hirt des Hermas oder Barnabas Brief oder die Didache, die auch eine ganz frühe Kirchenordnung beinhaltet, die also auf eine andere Art und Weise in unserer Kirche eine Rolle gespielt hat in der Entwicklung, wie wir geworden sind, aber die trotzdem eben von den frühen Kirchenversammlungen aussortiert wurden, weil sie sagen, es passt jetzt nicht direkt zum Evangelium Jesu Christi dazu.
Ich bin auf das Thema Apokryphen, also natürlich zum einen gekommen, weil Dan Brown Sakrileg eine Rolle spielt, aber zum anderen tatsächlich hatte ich in meinem Bekanntenkreis jemanden, der bei den Zeugen Jehovas war. Und die Zeugen Jehovas nehmen die Apokryphen mit in ihren Bestand sozusagen auf. Also das heißt, er hat mir auch mal empfohlen, hat gesagt, guck doch mal rein. Allerdings so mit dem augenzwinkernden Hinweis, das ist das, was deine Kirche dir nicht erlaubt, ja, oder verbietet. Also natürlich, ja, da ist nichts verboten. Aber das war so der Hinweis und er tat so, als ob sein Bibelwissen besser wäre, weil er eben die Apokryphen mit berücksichtigen würde. Inwiefern grenzt das da auch ab? Wir haben ja noch andere kirchliche Bewegungen, also auch die Mormonen folgen ja einer Schrift, die auf einer Erscheinung basiert, die relativ jung und relativ frisch ist. Also wir haben ja durchaus Glaubensrichtungen, die sich auf ältere oder jüngere Texte berufen.
Die Frage ist ja immer, wie sind denn unsere frühen Glaubensgeschwister da aus dem 1., 2., 3. Jahrhundert draufgekommen, zu entscheiden, was nehmen wir und was nehmen wir nicht. Und das erste war immer die Verfasserfrage. Der frühen Kirche war das wichtig, dass die Schriften, die sie liest im Gottesdienst, dass die von einem Apostel, Apostelbegleiter oder auch einem Apostelschüler stammen. Jetzt wissen wir natürlich aber auch, dass die Antike mit sogenannter Pseudepigraphie überhaupt kein Problem hatte. Also wenn ich meinem Text eine größere Autorität verleihen wollte, dann habe ich den unter einem berühmten Namen veröffentlicht. Das geht bis rauf ins Mittelalter. Und ja, natürlich haben die frühen Christen sowas gewusst. Das heißt, es war nie nur das Kriterium, steht da Paulus drüber oder Petrus oder Johannes oder sowas, sondern ist diese Schrift, dieses Buch überall verbreitet, wird es überall gelesen und wird es auch überall anerkannt. Deswegen haben wir ja mit der Apokalypse des Johannes so eine relativ lange Geschichte. Also das hat 500 Jahre gedauert im Letzten, bis klar war, das gehört zu den anerkannten Schriften in unserer Religion, in unserer Konfession. Und natürlich könnte man heute die weltweite Christenheit fragen, soll das Buch Mormon dazugehören?
Also das heißt aber im Grunde
genommen... Wobei, es hätte schon das Problem, dass es eigentlich nicht in die apostolische Zeit zurückzuverfolgen
ist. Ja, das ist, ne? Ganz, das ist ja vom letzten Jahrhundert. Aber genau. Das heißt im Grunde genommen, wenn ich das richtig verstehe, es war lange Zeit... Work in progress.
Ja.
Also es wurde sehr, sehr viel dann verändert, gemacht, getan. Klar. Und dann gibt es halt spätestens das Konzil von Trient, die sagten, hier machen wir jetzt den Punkt.
Ja, das ist aber wirklich das allerletzte. Ne? Also ja. das darf man jetzt auch nicht, also der Kanon ist sehr viel früher schon, der große Kern ist sehr viel früher schon fest. Also der ist mit Ende des 4. Jahrhunderts fest, im Westen wie im Osten. Das ist ganz klar. Ich habe das nur versucht sozusagen nach dem Motto, das Ding hat einen harten Kern und manchmal so poröse Ränder. Also das hat aber mehr sozusagen mit der Editionsform von Bibeln als Buch, also als Ding zu tun, als dann, das ist noch eine große Diskussion gewesen wäre, gehört das dazu oder nicht dazu. Also es gibt so einen ganzen Schriftenkorpus, der hochgeschätzt war in der frühen Christenheit, aber der dann letztendlich rausgefallen ist aus dem, was wir heutzutage Neues Testament nennen. Aber ja, der lohnt sich auf jeden Fall zu lesen.
Unbedingte Empfehlung, mal in die Buchhandlung gehen, in die Bücherei gehen. Es gibt so kleine Bänder, ich habe so ein kleines Bändchen zu Hause.
Genau.
Mit den Apokryphen durchaus lesen.
Es gibt
lesen.
Ja auch nicht die Apokryphen.
Ja, ne? Es ist immer eine Auswahl von Texten.
Es ist immer eine Auswahl von Texten und wie gesagt, also wenn man mich jetzt fragen würde, dann sage ich Didache lesen, Barnabas Brief lesen, Hört des Hermas lesen. Ja. Spannende Sachen.
Ja, immer darauf achten, wenn man liest, in welchem Kontext
genau,
ist das
entstanden.
Genau,
wo kommt das her?
Genau. Aber ansonsten kann das durchaus bereichernd sein. Für den eigenen Glauben.
Ja, es sagt ja auch ganz viel über unsere frühe Überlieferungsgemeinschaft. Genauso wie unser Glaubensbekenntnis das Produkt einer Überlieferungsgemeinschaft ist, die sich drum mehr oder minder heftig gestritten hat, wer ist Gott, wer ist Jesus Christus, wer ist der Heilige Geist, wie verhalten die sich zueinander, was ist Gnade und so weiter und so fort. Genauso sind diese Schriften ja auch das Produkt einer Glaubensgemeinschaft.
Wunderbar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für den Einblick in ein besseres Verständnis der Apokryphen.
Ja, total gerne.
Dass ich jetzt weiß, wo sie herkommen und wie sie zu werten sind und genau. Wie das alles entstanden ist. Gerne lesen.
Richtig.
Immer mit der kritischen Brille auf und ansonsten gucken.
Also mit der interessierten Brille nach dem Kontext. Also, ne? Also ja. Weil das ist ja, das gilt ja für die Bibel, wie wir sie haben, auch. Auch die hat einen Kontext und ganz viele Dinge kann ich nicht so gut verstehen, wenn mir nicht klar ist, wie sieht denn so eine Gemeinde im ersten Jahrhundert aus oder ähnliches. Ne?
Es gibt, glaube ich, auch kommentierte Ausgaben.
Ja, es gibt kommentierte Ausgaben. Also die günstigste ist, glaube ich, Jerusalemer Bibel oder so. Aber wen es wirklich interessiert, den kann ich nur ermutigen, auch mal einen biblischen Kommentar zu kaufen, selbst wenn das am Anfang echt harte Arbeit ist, sich da durchzuackern, weil es ist natürlich Fachsprache, aber ich glaube, es hilft ganz viel, wenn ich verstehe, in welchem Kontext ist denn was entstanden.
Und wer vor der Fachsprache zurückschreckt, dem sei einfach geraten, weiterhin unseren Podcast zu hören, weil Elaine übersetzt das uns immer wunderbarerweise in einer Sprache, die wir alle verstehen können.
Oh, ich versuch's ja.
Bisher ist es dir immer gelungen.
Gut, dann sind Apokryphen jetzt nicht mehr verborgen, sondern offen und mit einer herzlichen Einladung versehen, die sich auch mal wieder anzugucken.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir.
Na, bitte gerne doch.
Und freue mich schon auf die nächste Folge, wenn wir uns wieder zusammensetzen, um ein spannendes Thema zu besprechen.
Ja, wunderbar. Bis denn.
Theoquest. Auf der Suche nach dem Glauben.